Ich will kein Kissen mir unters Haupt, kein Schreiten auf Teppichen weich. Hat mir der Sturm auch die Segel geraubt, da war ich reich.
Herzlich willkommen zu Folge 24 unseres Podcasts Seelenfutter. Friedemann Magor, Pastor aus Husum, hat uns gerade die Eingangszeilen gelesen. Mein Name ist Susanne Gasowski, Journalistin aus Tating. Von stürmischen Winden und feurigen Lippen haben wir diese Folge genannt, Friedemann.
Ja, ja. Und das kann man sich nur in Norddeutschland leisten. So im Spätsommer auch von stürmischen Winden was zu erzählen. Aber er kommt ja vor hier bei uns in Nordfriesland. Ich freue mich sehr, sehr auf unsere beiden Gedichte. Und ja, da geht's stürmisch zu heute. Stellst du uns das erste vor und die Lyrikerin?
Ja, sehr gerne. Heute habe ich uns ein Gedicht mitgebracht von Ricarda Huch. Ricarda Huch war tatsächlich mal eine ausgesprochen bekannte Schriftstellerin, Historikerin und Lyrikerin, ist ein bisschen vielleicht in Vergessenheit geraten, leider Gottes. Und es lohnt sich, sie vorzustellen und sich das eine oder andere von ihr auch durchzulesen aus ihrem großen Werk. Sie ist 1864 in Braunschweig geboren und führte bis zu ihrem Tod 1947 ein bewegtes und ausgesprochen selbstbestimmtes Leben als Frau. Sie wuchs als Tochter einer Kaufmannsfamilie auf und ging dann in Begleitung ihres Bruders, weil alleine war das noch nicht möglich, mit, ich weiß gar nicht genau, so knapp 18 nach Zürich, um dann in der Schweiz 1888 ihr Abitur zu machen, was in Deutschland für Frauen erst um 1920 möglich war. Dann hat sie in der Schweiz, in Zürich auch das Studium der Geschichte, Philosophie und Philologie aufgenommen und hat 1891 als erste Frau in der Schweiz das Diplomexamen für das höhere Lehramt abgelegt. Ein Jahr später hat sie dann sogar noch promoviert. Sie war Bibliothekarin, Lehrerin, Übersetzerin, Autorin historischer Werke und Romane, Lyrikerin, Wissenschaftlerin und hat als Historikerin den Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus ein Denkmal gesetzt. Sie veröffentlichte 1946 Lebensläufe von Männern und Frauen im Widerstand, erhielt dafür eine ganze Reihe von Drohbriefen und Morddrohungen, sogar ein Jahr, vielleicht gerade ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Ganze ist dann später als Gedenkbuch herausgegeben worden. Sie hatte eine Tochter, hatte zwei gescheiterte Ehen, lebte in Zürich, Bremen, Wien, Triest, München, Berlin, Heidelberg, Freiburg und Jena und ganz zuletzt in Schönberg im Taunus bei ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Ricarda Huch war unabhängig, streitbar und tatsächlich eine Vorreiterin für viele Frauen. 1926 wurde sie als erste Frau in die Preußische Akademie der Wissenschaften, Sektion Dichtkunst, gewählt und hat 33, als die Akademie dann nach der Machtergreifung Hitlers gleichgeschaltet werden sollte, die Akademie auch sofort wieder verlassen, ist sofort wieder ausgetreten, was sehr für ihr politischen Instinkt und ihr moralisches Kaleidoskop sprach oder spricht, finde ich. 1945 wurde sie dann auch wegen ihrer klaren Haltung zur Alterspräsidentin des Thüringer Landtags gewählt. Und Darmstadt verleiht zu Ehren von Ricarda Huch alle drei Jahre einen Literaturpreis oder einen Preis an Persönlichkeiten aus Kunst, Literatur, Wissenschaft oder Politik. Und ich zitiere mal die Vergabekriterien, dann wird eigentlich klar, so ein bisschen, wer Ricarda Huch war und ist und welchen Anspruch sie hatte. Und ich finde, das leitet dann auch zu ihrem Gedicht über, das ich uns heute mitgebracht habe. Also die Vergabekriterien dieses Preises, dieses Ricarda Huch-Preises in Darmstadt lauten so: In hohem Maße bestimmt, also eine Persönlichkeit bekommt diesen Preis, der in hohem Maße bestimmt ist durch unabhängiges Denken und mutiges Handeln, verbunden mit einem uneingeschränkten Wirken, für jene unveräußerlichen humanen, emanzipatorischen und freiheitlichen Grundsätze, die sich aus der europäischen Geschichte herleiten. Das ist nicht wenig, finde ich, an Anspruch. Und all das vereint tatsächlich Ricarda Hoch in ihren Werken. Mhm. Und mitgebracht habe ich von ihr das Gedicht Sturmlied. Und es geht so. O Brausen des Meeres und Stimme des Sturms und Irren im Nebelschwarm, in Hafens Ruhe im Schutze des Turms, wie eng und arm. Ich will kein Kissen mir unters Haupt, kein Schreiten auf Teppichen weich. Hat mir der Sturm auch die Segel geraubt, da war ich reich. O herrliche Fahrt im Windeshauch, hinauf und hinab und zurück. Nur kämpfend und unterlieg ich auch, ist Leben Glück. Ricarda Hoch.
Ja, wunderschön. Wunderbar, das ist ja wirklich eine Ode an den Sturmwind. Mhm. Und du bist aus dem Rheinland nach Eiderstedt gezogen, wahrscheinlich weil es da auch immer mal um die Nase pfeift. Oder so. Auf jeden Fall, ist es das, was dich angesprochen hat, oder warum ist dir dieses Gedicht so wertvoll?
Tatsächlich ist das vielmehr die zweite Strophe. Ich will kein Kissen mir und das Haupt, kein Schreiten auf Teppichen weich. Hat mir der Sturm auch die Segel geraubt, da war ich reich. Also wenn es unbequem wird, ja, hinauf und hinab und zurück, nur kämpfend und unterlieg ich auch, ist Leben Glück. Also dieses Verlassen des sicheren Hafens, das mag sein, dass das damals auch eine Rolle gespielt hat. Und sich tatsächlich mal dem Sturm stellen und auch dem Sturm des Lebens stellen, das hat mich so angesprochen daran. Und dass das Leben auch reich macht, dass man nicht immer nur sich auf weiche Kissen zurückziehen sollte, sondern dass man Leben spürt, wenn es pustig wird. Das finde ich so schön daran.
Ich mache es jetzt aber doch nochmal lokal. Also wir kennen uns hier aus, dass es an der Küste nicht nur toll ist bei Sonne und spiegelglatten Meer, sondern dass es auch Spaß macht im Sturm, sich gut anzuziehen und dann diese Kraft zu spüren und in dieser Kraft eine Gegenkraft zu entwickeln. Das finde ich, ist ja ein poetisches Bild aus dem Sturm, das sie so ins Leben reinzieht.
Ja, genau. Und das finde ich so schön. Also sie, obwohl sie gar nicht an der Küste gelebt hat, aber ich glaube auch tatsächlich, dass sie genau dieses Bild, also dieses Gespür oder diese Idee in uns erzeugen möchte. Also das ist ja nicht nur ein Bild, das man vor Augen hat, sondern man spürt diese Kraft. Ja, man hört das Brausen des Meeres, man spürt förmlich, wie der Sturm einem entgegenschlägt und wie man sich dagegen stemmen muss. Und es ist eben alles andere als ein gemütlicher Spaziergang durch einen Frühlings- oder Sommertag, in dem sich kein Lüftchen regt. Aber man spürt sich dabei eben auch. Man spürt seine eigene Kraft, man spürt die Kraft des Windes und der Natur um sich herum. Und das ist das, was ihrer Meinung nach das Leben ausmacht. Und dann, finde ich, überträgt sie das. Sie macht das eben ganz hinten nochmal. Das finde ich so schön an diesen letzten beiden Zeilen. Nur kämpfend und unterlieg ich auch, ist Leben Glück. Das klingt anstrengend. Aber für sie war das, glaube ich, tatsächlich ihr Lebensmotto. Ja, sie hat es ja nicht leicht gemacht. Sie geht mit ihrem Bruder nach Zürich, weil man als junge Frau in Deutschland kein Abitur machen darf, aber sie will es halt unbedingt. Und sie will dann auch studieren und sie will dann auch einen Abschluss machen, den bis dato noch keine Frau vor ihr gemacht hat. Also sie ist ja nie vorgezeichnete Wege gegangen, sondern sie hat sich immer ihre eigenen Wege gesucht. Und
zack, in die Brandung, ne?
Genau, also, ganz genau.
Am Anfang in Hafens Ruhe im Schutz des Turms wie eng und arm.
Ja.
Also das ist nicht ihr Modell. Und es muss raus, es muss rau werden, es muss Ich finde ja an diesem Gedicht so faszinierend auch das Handwerk. Also diese Rhythmik hat sowas für mich, sowas Stampfendes. Also entweder wie Rudern oder wie auch wie ein Dampfschiffsmotor. Oh, herrliche Fahrt im Windeshauch, hinauf, hinab, zurück, nur kämpfend und also kenne ich kaum aus einem Gedicht solche eine so eine motorische Betonung da drin.
Ja, ich finde auch, dass sie das, sie bringt da eine unglaubliche Dynamik rein. Das ganze Sturmlied ist ein einziger Sturm, ja. Es ist ganz dynamisch, es ist laut, also ohne zu schreien, ne, aber es ist auf jeden Fall sehr präsent und sie sucht immer wieder nach starken Worten. Sie hat fast nur Worte, die hängen bleiben, ja, und die sofort viel viel bedeuten. Und das finde ich auch ganz toll. Also ja, und das stimmt schon. Es ist tatsächlich es ist so eine Rhythmik und es ist die ganze Zeit aktiv. Es nimmt sich gar nicht zurück an keiner Stelle. Ja. Es wird an keiner Stelle leise.
Ja,
sehr schön. Ich finde das.
Ja, und wenn du über die Promenade gehst in St. Peter bei Windstärke 9, da kannst du auch nicht mal mal kurz nachlassen.
Nee, also ich zumindest nicht.
Die Körperspannung, du bist dann weg. Also Körperspannung, die müssen wir halten, sonst halten wir dem Sturm nicht stand. Und das geht hier durch 3 Strophen permanent.
Mhm. Ja. Ja, und du hast uns eine Bibelstelle dazu gesucht, die das Tempo hält?
Nein. Ich bin der Versuchung nicht erlegen. Es gibt tolle biblische Verse zu Sturmesbrausen und Meeresbrausen und Toben gewaltig und so weiter. Und meistens ist es dann doch im besten Fall leitet es sich aus und Gott ist größer. Aber die Bibel ist ja entstanden in einem Wüstenland und da ist das Meer bedrohlich und nicht ein reizvoller Gegner sozusagen, sondern Jonas wird halt übers Meer geschmissen, über Bord geschmissen ins Meer. Ich habe angehängt an den allerletzten Schluss dieses Sturmliedes, zu dem Ricarda Huch sagt, nur kämpfend und unterlieg ich auch, ist Leben Glück. Und da nehme ich eine Assoziation raus, ein Satz aus der Bergpredigt von Jesus, der über das Glück spricht oder er sagt, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihnen gehört das Himmelreich. Das ist eine ganz andere Tonart und also diesen stampfenden Tritt nehme ich nicht mit, aber genau dieses Schlüsselmotiv, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sind Menschen, die im Kampf stehen.
Ja.
Und die gegebenenfalls auch unterliegen und trotzdem wird ihnen das Himmelreich zugesagt und da liegt sozusagen in der letzten Strophe der Existenz liegt dann das Glück für die. Und ich dachte, das ist eine Art Resonanz, die ich aber nur aus diesen beiden Zeilen ableite.
Mm. Nee, das ist das wohl auch. Und ich glaube, das ist auch die Quintessenz dieses Gedichtes. Also gerade diese beiden Zeilen, das finde ich auch so, dass sie bereitet das so vor und fokussiert es dann und sagt, nur kämpfen, nur wenn man sich wirklich dagegen stemmt und nicht mitschwimmt im Strom und auch mal Gefahr läuft und zu unterliegen, dann ist Leben Glück. Und so ist das auch tatsächlich bei diesem Vers der Bergpredigt bei Matthäus 5. Selig sind die um ihre Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die für die Gerechtigkeit einstehen und dann auch mit Unbillen rechnen. Schön, genau. Das stimmt. Das funktioniert.
Magst du uns das Sturmlied nochmal lesen?
O Brausen des Meeres und Stimme des Sturms und Irm im Nebelschwarm, in Hafens Ruhe im Schutze des Sturms, wie eng und arm. Ich will kein Kissen mir unters Haupt, kein Schreiten auf Teppichen weich. Hat mir der Sturm auch die Segel geraubt, da war ich reich. O herrliche Fahrt im Windeshauch hinauf und hinab und zurück. Nur kämpfend, und unterlieg ich auch, ist Leben Glück. Ricarda Hoch.
Wunderbar. Eine echte Entdeckung, eine Sturmesperle, die du uns da schenkst. Super, ja, und du hast mir das geschickt, damit ich ein Gedicht dazu finde. Mhm. Und ich habe gefunden, Susanne, ich habe ein Sturmgedicht gefunden von Friedrich Hebbel. Mhm. Und der kennt den Nordseewind nun aus erster Hand, ist nämlich in Wesselburen geboren. Also von Eiderstedt nur 2-3 Boßelwürfe. Bosse-Kugelwürfe entfernt und 1813, also eine gute Generation vor Ricarda Huch, 1813 in Wesselburen geboren und 1862 in Wien verstorben. Das, ich glaube, einen größeren Bogen konnte man zu der Zeit in Europa nicht schlagen, weil Wien sicherlich ein Hotspot in um 1860 für europäisches Leben und für europäische Kultur gewesen ist. Der Lebensweg von Christian Friedrich Hebbel, wie er vollständig heißt, ist echt spannend. Er kommt eben aus dieser Dithmarscher Kleinstadt Wesselburen. Vater ist Maurer gewesen, die Mutter eine Schusterstochter. Also ganz einfache Verhältnisse. Wir hören häufig, Susanne, von Lyrikerinnen, Lyrikern, die aus vermögenden, aus großbürgerlichen, aus kulturellem Umfeld kommen. Hier also ein Maurers Sohn und Schusters Enkel, Volksschule gemacht, dann mit 13 eine Maurerlehre begonnen, wie der Papa. Und dann verliert die Familie das Haus, muss ausziehen und es ist wirklich existenzielle Not. Daraufhin stirbt auch der Vater und Friedrich war 14. Und völlig unklar, wie es weitergeht. Er hat dann beim Kirchspielvogt, das ist sowas, glaube ich, wie ein kleiner Landrat, hat er gearbeitet, hat sich vom Laufburschen zum Schreiber empor gearbeitet in diesen Jahren und sozusagen in der Freizeit zum Leser. Er hat nämlich immer Zugriff zur Bibliothek des Kirchspielvogts gehabt und Lust am Lesen gehabt und erste Gedichte in der Zeit auch geschrieben, die übrigens, Susanne, halte ich fest, im Eiderstedter Boten erschienen sind.
Ja, ja.
1835 wird eine Gönnerin auf ihn aufmerksam, Amalie Schopper in Hamburg. Sie liest die Gedichte, sie holt ihn nach Hamburg und gibt ihm ein kleines Auskommen dort. Hebbel verliebt sich in Elise Lensing, eine Näherin, 9 Jahre älter, und die beiden haben eine ja fast lebenslange Beziehung. 2 Kinder haben sie miteinander. Sie wollte sehr gerne, dass er heiratet. Das wollte er nun nicht. Und es blieb auch immer eine unerfüllte Liebesgeschichte. Er bekam ein Stipendium, ging nach Heidelberg, aber immer mittellos gewesen. Er hat nach einer Zeit eine große Wanderung gemacht. Also ist viel gereist, aber vor allen Dingen zu Fuß und wusste nicht, wo er abends schläft und was er am nächsten Tag isst. Straßburg, Tübingen, dann nach München, da ist er eine Zeit gewesen. Von München nach Hamburg gewandert, da ist er fast zu Tode gekommen bei dieser Wanderung. Seine Elise hat ihn wieder aufgepäppelt und in der Zeit wurde das erste dramatische Werk von ihm aufgeführt, Judith in Berlin, 1840. Und das ist das erste Mal, dass er richtig ein Publikum bekommt und auch daraus ein bisschen Geld, 2 Jahre später Gedichtband. Eine Reise nach Kopenhagen, König Christian VIII. Schenkt ihm ein Reisestipendium und dann geht's los. Paris, da trifft er Heine, 2 Jahre Rom und dann nach Wien, wo er bis zum Lebensende geblieben ist. Das ist wirklich eine ungewöhnliche Wesselburner Biografie der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da verliebt er sich in die Burgschauspielerin Christine Enghaus und sie heiraten, sie bekommen zwei Kinder. Und in dem Moment hatte er finanziell ausgesorgt, konnte in Ruhe schreiben und dichten. Er ist wirklich ein bedeutender Dramatiker geworden. Maria Magdalena hat er geschrieben, die Nibelung, das ist sozusagen die Referenz. Referenzarbeit, um die Nibelungen auf eine Theaterbühne zu holen. Also das Gegenstück zu Wagners Musiktheater. Politisch ganz engagierter Mann, unterstützt die Märzrevolution 1848, hat auch für die Frankfurter Nationalversammlung kandidiert, allerdings erfolglos, und schreibt, wenn man sein Oeuvre anschaut, sehr realistisch, hat eine Thematisierung der sozialen Schärfe, also wenige Jahre nach Woyzeck, nach Büchner, und schreibt oft schicksalhaft tragische Stoffe, also wirklich ein Dramatiker sozusagen aus der Seele. Hm. Er starb mit 50 in Wien, ist lange nicht krank gewesen, wahrscheinlich aus diesen ärmlichen Jahren raus. Und ein paar Jahre vorher, das möchte ich noch hinzufügen, starb seine Elise Lensing in Hamburg. Sie war 9 Jahre älter, sie starb auch mit 50, und für die Grabinschrift hat er folgenden Vers gedichtet: Blumenkränze entführt dem Mensch der leiseste Westwind, Dornenkronen jedoch nicht der gewaltigste Sturm. Und das, was er seiner Elise dort geschrieben hat, das führt dann in dieses Gedicht Sturmabend, das Friedrich Hebbel geschrieben hat. Und ich möchte dir und euch das jetzt vorstellen. Ja. Sturmabend. Rausche nur vorüber, Wind, wühl im Laub und knicke, während ich mein süßes Kind an die Brust hier drücke. Nestle aus dem dunklen Haar ihr die junge Rose, wirf sie ihr zu Füßen dar, während ich ihr kose. Eine Todesgöttin tritt sie die zarte Schwester in den Staub mit stolzem Schritt und umschlingt mich fester. Lässt dir willig gar das Tuch, das ihr, wenn ich neckte, sonst noch niemals dicht genug Hals und Busen deckte. Rauschewind, wir sehen die Zeit so wie dich entfliehen, doch bevor sie Asche streut, wagen wir zu glühen. Lockend vor mir, rund und rot, ihre Feuerlippe. Zwei Schritt hinter mir der Tod mit geschwungener Hippe.
Ja, das ist, meine Güte, das ist ein ganz anderer Ton als bei Ricarda Hoch. Aber auch wirklich aufwühlend. Was hat dich, bis auf die Tatsache, dass es eben auch der Sturmabend heißt, was hat dich so fasziniert an diesem Gedicht?
Ja, ich finde das Spannende an diesem Gedicht so eine Kontrastbildung. Also das ist ganz intim und gleichzeitig ganz kalt. Also das hat diese beiden Seiten und hat etwas sehr Bedrohliches. Also der Sturm ist hier wirklich eine angsterweckend bedrohliche Größe. Und das Ganze hat ein bisschen für mich so ein Erlkönig-Motiv. Ja. Also von dieser Lebensbedrohung und dem Kind, das er beschützt. Ich finde sehr, sehr stark am Schluss dieser Kontrast zwischen der Feuerlippe, also dem und der geschwungenen Hippe, also das ist eine Sichel, ne? Das ist sozusagen der Tod mit der Sense. Mhm. Und das hat die Entsprechung, ehe die Zeit Asche streut, ehe der Tod kommt, wagen wir zu glühen. Feuerlippe und geschwungene Hippe, das ist einfach toll gegeneinander gesetzt in diesen Kontrast, in diese Spannung. Mhm. Und dazwischen steht das lyrische Ich und schaut sozusagen vom Grausen in die Glut und zurück.
Mhm. Ja, das ist schon sehr stark. Das ist tatsächlich auch ein, ja, das, also es macht, also mir hat es tatsächlich, wie du schon sagst, ist fast ein bisschen angsteinflößend, ja. Also man, das ist ja fast existenziell. Also man kann sich das so richtig vorstellen, ja. 2 Schritte hinter mir schwingt schon der Tod seine Sense und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ja, damit ich dann auch noch glühe und
Genau.
was wage. Das ist ja das, also das finde ich, ja, das hat was Bedrohliches, hat mich auch an den Erlkönig erinnert und auch an manche Gedichte von Droste Hülshoff, die ja durchaus auch so düster ist in manchen Balladen. Aber er hält es ja. Also es ist ja nichts, es ist völlig in Ordnung. Er lässt mich ja nicht ganz alleine damit, ja, finde ich. Also es ist eine Düsternis,
Nee,
der ich mich hingeben
ja,
kann.
das ist ja kein
Ja, genau.
resignatives Gedicht, sondern ganz im Gegenteil. Und ich finde, da gibt es so eine sozusagen so eine unsichtbare Brücke zu Ricarda Huch. Also die Zeit wird Asche streuen, aber vorher glühen wir und er liebt diese Feuerlippe. Also das geht ins Leben, das geht in die Kraft gegen diese Bedrohung und gegen die, ja, auch die Endlichkeit, also die, über die er nicht diskutieren sich lässt, setzt er die Kraft und das Leben und die Lust. Und da ist eine Widerständigkeit gegen das Unausweichliche, die finde ich ist durchaus nahe diesem ersten großartigen Sturmgedicht, das du uns gezeigt hast.
Naja, das ist definitiv, ja. Also der Ton ist nur ein anderer, finde ich. Also
Ja, absolut.
bei Ricarda Huch ist es sowas, hat es sowas Freies und
Mm.
Glückliches. Und bei ihm ist es schon eher dunkler und etwas getriebener. Aber
Er duckt sich auch ein bisschen,
er duckt
ne?
sich ein
So.
bisschen, genau. Ja, würde ich auch machen. Also mit der Sichel 2 Schritte hinter mir würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen ducken. Aber beides ist es, bei beiden ist sozusagen das Motiv, mach was, ja, mach was aus dir. Also setz dich nicht zurück, lass dich nicht fallen,
Lass es nicht
lass
geschehen.
es nicht geschehen, genau, sondern mach was, ja.
Du hast ein Bibelwort dazu gefunden.
Ja, das tatsächlich versucht, das so ein bisschen aufzugreifen, dieses wir sehen die Zeit so wie dich entfliehen, ja, also was machen wir denn damit, was uns noch bleibt? Und da bin ich fündig geworden an einer Stelle, die vielleicht, ja, auf jeden Fall diskutabel ist, aber tatsächlich interessant. Ich habe mich etwas festgelegen lesen bei Jakobus. Und bin bei Jakobus 4 an dem Vers 14 hängen geblieben, den ich jetzt mal zu dem Gesicht stelle. Und der geht so: Die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist der eine kleine Zeit währt. Danach aber verschwindet er.
Ein Dampf, also ein Dampf ist ja nun echt nicht viel.
Nee, tatsächlich muss man das, und ganz ehrlich, wenn man ehrlich ist, historisch betrachtet, ist es so, ja, es ist nicht viel, aber umso wichtiger ist es tatsächlich auch zu nutzen, ja, also für mich greift es das auf, was sowohl Ricarda Huch als auch Hebbel eigentlich glaube ich, sagen wollten, nutze es. Ja, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Beschäftigt euch nicht immer mit morgen. Seid im Hier und Jetzt. Und wenn ihr was machen wollt, macht es jetzt. Denn ein Leben wird so kurz und es ist dann fort und ihr habt dann, ja, danach verschwindet der Dampf und ihr habt dann möglicherweise keine Möglichkeit mehr. 2 Schritte hinter euch schwingt schon der Tod seine Sichel. Also lasst es nicht einfach verdampfen, sondern macht was daraus. Das ist für mich das Motiv.
Große Lebensweisheit, aus der Lebenszeit etwas zu machen und eigentlich aus der Erkenntnis der Endlichkeit eine Qualität zu gewinnen.
Ja, wir haben ja darüber schon ein paar Mal gesprochen. Auch. Und was ich bei Jakobus nochmal ganz interessant finde, ist eben, die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Und es ist auch egal, was morgen ist. Ja, sondern es ist eigentlich wichtig, was jetzt ist. Und das vergessen wir doch allzu sehr. Wir planen so viel, wir sind so viel damit beschäftigt, was machen wir morgen und übermorgen und nächste Woche. Das geht uns, glaube ich, allen so. Und dann vergisst man doch sehr schnell, dass man eigentlich erstmal diesen Tag zu bewältigen hat und diese Dinge, die vor einem liegen, wahrnehmen sollte und gestalten.
Ja, genau. Das ist eine schöne, finde ich, eine schöne Ergänzung dieses Hebbel-Gedichtes, das ja auch so ausgehen könnte, dass vor lauter Sturm und Dunkelheit und Bedrohung man sich verkriecht und einfach abwartet. Oder in so eine Starre fällt oder in so eine Alltagsroutine, die nichts mehr merkt. Nee, es geht um das gute und intensive Leben und gerade in dieser Bedrohung. Und das passt schön zusammen.
Magst du uns denn den Super. Sturmabend noch einmal vorstellen?
Mach ich. Sturmabend, Friedrich Hebbel. Rausche nur vorüber, Wind, wühl im Laub und knicke, während ich mein süßes Kind an die Brust hier drücke. Nestle aus dem dunklen Haar ihr die junge Rose. Wirf sie ihr zu Füßen dar, während ich hier kose. Eine Todesgöttin tritt sie die zarte Schwester in den Staub mit stolzem Schritt und umschlingt mich fester, lässt dir willig gar das Tuch, das ihr, wenn ich neckte, sonst noch niemals dicht genug Hals und Busen deckte. Rauschewind, wir sehen die Zeit, so wie dich, entfliehen. Doch bevor sie Asche streut, wagen wir zu glühen. Lockend vor mir, rund und rot, ihre Feuerlippe. Zwei Schritt hinter mir der Tod mit geschwungener Hippe.
Ja, für dich, Hebbel. Vielen Dank dafür. Das waren zwei beeindruckende Gedichte und zwei beeindruckende Persönlichkeiten, die wir, glaube ich, heute mitgebracht haben.
Ja, hat mir von stürmischen Winden und feurigen Lippen.
Ja, ja, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir und genau, wir haben wieder was vor. Wenn ihr uns schreiben wollt oder euch melden, seelenfutter@kirche-husum.de ist unsere Mailadresse. Und wir freuen uns über Reaktionen und wir hören uns in einer Woche wieder.
Ganz genau. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.